Männer san Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Männer san Rot Podcast Folge 331, glaube ich. Ich habe jetzt nicht nochmal vorher nachgeschaut, aber es gab ja auch guten Grund dafür, dass ich jetzt hier nicht nochmal mich in die Vorbereitung gestürzt habe, welche Nummer genau es ist. Es hat ein Spiel stattgefunden und zwar der FC Bayern München hat in der Champions League im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal gespielt. Die Ausgangssituation war ein 2:2 aus dem Hinspiel. Und die Bayern haben tatsächlich mit 1:0 gewonnen. Das, was vor den beiden Duellen kaum jemand zu glauben gewagt hat, ist geschehen. Die Bayern haben tatsächlich nochmal irgendwo ihre Königsklassenform gefunden und haben das Halbfinalticket gebucht. Gegen wen es da geht, das wissen wir Stand jetzt noch gar nicht, weil wir befinden uns gerade um 23.04 Uhr am Mittwochabend und Manchester City, Real Madrid, da steht es noch 1:1, insgesamt also 4:4. Die sind gerade in der Verlängerung und wir nehmen direkt nach dem Abpfiff auf. Und wir bedeutet nicht nur meine Wenigkeit, ich werde euch hier nicht mit einem Monolog volllabern, keine Angst, sondern wir haben auch Elisha unter anderem mit an Bord. Schön, dass du da bist. Hallo Elisha.
Hallo Justin, ich freue mich dabei zu sein.
Und Andreas, wie fühlt es sich an? Endlich keinen solchen Vogel mehr.
total ungewohnt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Aber im Ernst, ich war ja schon immer der Optimist, habe ich ja auch gesagt. Und wir sind, glaube ich, alle noch leicht euphorisiert vom Ergebnis zumindest. Und ja, unfassbar. Halbfinale.
Ja, wir versuchen es mal halbwegs nüchtern und analytisch anzugehen, aber ich glaube, der Reiz an so einer Folge direkt nach Abpfiff ist natürlich, dass auch noch so ein bisschen Emotion mit dabei ist. Wie gesagt, ich schaue gerade noch das Parallelspiel, ich sehe gerade Manchester City mit der 16. Ecke.
16:0 Ecken, habe ich auch gerade gesehen.
Real Madrid nicht eine einzige. Also kann ich mir ungefähr vorstellen, wie dieses Spiel gelaufen ist vorher. Ich werde euch hier zwischendrin immer mal wieder auf dem Laufenden halten, wenn da was passiert. Wir wollen aber natürlich über die Bayern sprechen. Elisha, du warst ja vorm Spiel, glaube ich, auch ganz optimistisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn nicht, dann korrigiere mich gern, aber die Aufstellung, als du die gesehen hast, mit Guerrero, mit Masraoui, ja doch relativ defensiv, ist zwar vorher schon auch kursiert, dass Tuchel das so ähnlich angehen will, aber wie kam diese Aufstellung bei dir an und wie bist du in diese Partie reingegangen heute?
Ja, also ich war tatsächlich zum ersten Mal seit langem mal wieder vor einem Spiel so richtig aufgeregt. Also das ist mir wirklich jetzt auch mit Ende 20 schon lange nicht mehr passiert. Dementsprechend habe ich die Aufstellung auch gestern schon, wo es glaube ich bei der Bild-Zeitung ja schon geleakt wurde, irgendwie vom Abschlusstraining nochmal da Eindrücke waren, wahrgenommen. Hat ja auch letztendlich schon auf das Spiel schließen lassen, das auch dann geworden ist, mit einem sehr starken Defensivansatz. Und man muss aber auch wirklich sagen, gerade auf der linken Seite, Guerrero und Masraoui haben das sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Grundsätzlich, ja, also wo ich die Ausstellung gesehen habe, dachte ich mir, wo sind die Kreativspieler? Wer soll da ein bisschen nach vorne was machen? Wer soll da die Ideen haben? Aber letztendlich ist es ja alles ausgegangen.
Ja, das stimmt. Andreas, erste Halbzeit. Ich war zur Pause bei Instagram live, habe mit unseren FollowerInnen dort ein bisschen geschnackt und ein bisschen analysiert. Ich habe das so eingeschätzt, dass es zwei unterschiedliche Halbzeiten innerhalb der ersten Halbzeit waren. Wie hat dir die erste Halbzeit insgesamt gefallen?
Du hattest beschrieben, ne, glaube ich, dass es bis zur 25. Minute eigentlich ganz gut war. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf Elisha eingehen, weil bei der Ausstellung, klar, wäre halt die Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Ne? Weil wenn man auf die Bank schaut, da ist eigentlich nur Thomas Müller, Choupo-Moting, Tell und der Rest ist dann eigentlich nicht so im offensiven Element angesiedelt. Saragossa, Pavlovic, ja, und Upamecano und Minje Kim, die dann beide noch reinkamen. Aber ja, ich fand den Start gut. Das war dann auch stabil. Und dann kam aber eine Unsicherheit auf und wir wurden in unserer Gruppe auch schon ängstlich, würde ich mal sagen.
Ja, ich fand auch, also ich fand es bisschen seltsam, dass dieser Bruch so mittendrin eigentlich aus dem Nichts kam. Vielleicht lag es daran, dass Arsenal ein bisschen mehr Mut gefasst hat, auch in der Phase. Ich fand die Anfangsphase der Bayern ziemlich stark. Ich fand, dass sie sehr gut verteidigt haben. Also die taktischen Ausrichtungen beider Teams waren ja von vornherein eigentlich relativ klar. Also es war absehbar, dass das Arsenal das ähnlich angehen wird wie im Hinspiel, dass sie versuchen werden, über Ballbesitz sich die Chancen dann auch rauszuspielen und versuchen werden, die Bayern möglichst zu kontrollieren, was ja im Hinspiel über Phasen ganz gut geklappt hat. Diesmal sind die Bayern besser reingekommen, haben das gut kontrolliert von Anfang an, defensiv sehr stabil gestanden, haben aber trotzdem aggressiv rausgeschoben. Ich glaube, das war ganz entscheidend, dass vor allem Goretzka und Leimer auch im Zentrum dort in der Anfangsphase sehr viele Zweikämpfe gewonnen haben. Haben es dann aber irgendwie so ein bisschen dahin gehen lassen, will ich mal ein bisschen überspitzt formulieren. Also die zweite Halbzeit der ersten Halbzeit sozusagen, die war dann doch sehr passiv, sehr tief, sehr, sehr, vielleicht nicht ängstlich, aber schon sehr zurückhaltend von den Bayern, und Arsenal ist immer näher an den Strafraum angekommen. Ich hatte so das Gefühl, es war so ein bisschen, also wenn die erste Halbzeit noch ein bisschen länger gegangen wäre, dann wäre Arsenal vielleicht sogar in Führung gegangen. Wie hast du das gesehen, Elisha?
Ja, ist interessant. Ich habe das ähnlich wahrgenommen. Habe mir jetzt aber auch noch mal kurz die Ballbesitzzahlen angeguckt. Und da war ja wirklich Arsenal nach 15 Minuten mit 70% vorne, und ist dann erst zur Halbzeit hin, ist es dann quasi auf eine 50-50-Quote Pi mal Daumen wieder ausgeglichen worden. Und was ich noch interessant fand, ist, dass Arsenal, ja, die hatten schon auch Phasen, auch gerade dann zur Ende der ersten Halbzeit, wo sie das Spiel dominiert haben oder einfach auch den Ball einfach haben laufen lassen. Aber letztendlich fand ich Arsenal nicht so dominant, wie ich befürchtet habe, mit der defensiven Ausrichtung von Bayern. Und ja, wenn man das gesamte Spiel anguckt, dann hat sich das wirklich sehr, sehr stark ausgeglichen. Da muss man wirklich sagen, dass dann Einzelaktionen oder einfach dann ein gewisses offensives Glück dann auch entscheidend ist bei solchen Spielen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, Arsenal hat offensiv gegen die Verteidigung von Bayern nicht viel hinbekommen. Und das ist natürlich auch eine Leistung, die man auch gerade an den Einzelspielern, wenn man dann De Ligt nochmal davor heben kann, eben auch ein Masraoui, ein Dier, der ein klasse Spiel gemacht hat. Also das ist schon wirklich gerade eine Einzelleistung, was man aufbauen kann.
Ja, ich habe in dem Instagram Live habe ich auch so ein bisschen so eine zwiegespaltene Fanbase wahrgenommen. Also insofern das denn überhaupt repräsentativ ist, natürlich waren ja immer nur so 60, 70 Leute gleichzeitig drin, aber man hat immer in den Kommentaren so ein bisschen Wechselhaftes gelesen. Einerseits so dieses, ja, war eine gute erste Halbzeit, war solide, war defensiv stark, aber andererseits auch so dieses, das ist mir doch für ein Heimspiel in der Champions League bisschen zu ängstlich, bisschen zu zurückhaltend, bisschen zu defensiv, nach vorne nicht scharf genug. Kannst du das verstehen, Andreas? Kannst du es nachvollziehen, dass dort so ein Zwiespalt irgendwie drin war?
Ja, ich kann den nachvollziehen. Ich würde aber eher sagen, okay, es ging halt auch um richtig, richtig viel. Ja, wenn das 0-1 gefallen wäre, was ich jetzt nicht so wirklich gesehen habe. Ödegaard hatte noch mal so einen Schuss, erinnere ich mich, wo Neuer unsicher, leicht unsicher war im Halten. Aber wenn das 0-1 gefallen wäre, dann hätte Fraktion 1 Angst gehabt, dass dieses Bayern-Kartenhaus wieder zusammenfällt. Und dann wäre es wahrscheinlich wirklich schwer gewesen, noch mal zu kommen. Andererseits lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich auch sagen, dass diese Stabilität sehr, sehr positiv war und dass sie, dass die Null, die stand dann erstmal, und das hat sich dann am Ende ja, Gott sei Dank, ausgezahlt. Aber es ist, ja, lässt sich im Nachhinein leicht sagen. Ich war auch hin und her gerissen. Finde ich das jetzt gut? Finde ich es schlecht? Ich hatte so gedacht, okay, es wäre schön, wenn man vielleicht ein bisschen variabler insgesamt wäre und vielleicht nicht ganz so passiv spielt, aber Arsenal, gerade im Vergleich zum Hinspiel, hat er über seine rechte Seite überhaupt nicht mehr diese Offensivpower. Ja, auch Kai Havertz hat man in beiden Spielen, finde ich, kaum wahrgenommen. Also der war jetzt schon stärker in der Premier League als in den Spielen, was dann für die Bayern spricht und was dann heißt, okay, das, was sie gemacht haben, war auch richtig.
Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage der Erwartungshaltung. Also wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, die Hochphasen der Bayern in der Ballbesitzphase unter Guardiola, Heynckes oder was auch immer hernehmen, dann ist natürlich so eine aus der Halbzeit auch das gesamte Spiel jetzt in einem Champions League Viertelfinale ernüchternd. Aber wenn wir jetzt mal die bisherige Bundesliga-Saison als Vergleichswert hernehmen, dann hat man fast das Gefühl, Tuchel hat sich überlegt, wenn wir offensiv eh schon nichts wirklich nach eigenem Ballbesitz auf die Reihe bekommen und eigentlich von Einzelaktionen von Musiala und zum Teil auch Sané abhängig sind, dann versuchen wir zumindest das, was der Kader noch hergibt, eben dann auch die defensive Stärke, eben auch von der Kaderbreite, auszunutzen und dementsprechend da den Fokus drauf zu legen. Und da ist natürlich Tuchel auch ein Trainer, der das dann dementsprechend auch taktisch, hat man heute gesehen, auch dann gut umsetzen kann. Ich fand, offensiv war es zum Teil immer noch, ja, eher unkreativ, aber der gesamte Spielverlauf gibt ja dann doch der Einstellung recht, dass man dass das dann eben reicht, wenn man defensiv dann wirklich diese konzentrierte Leistung bringt, um eben auch gegen ein Top-Team wie Arsenal ins Champions League Halbfinale einzuziehen.
Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und würde sagen, das ist die einzig mögliche Spielweise für den FC Bayern München, um in dieser Champions League-Saison erfolgreich zu sein. Jetzt mal spezifisch auf den FC Arsenal bezogen, die extrem ballsicher sind, die unter Arteta eine ganz klare Philosophie entwickelt haben über die letzten 4, 4,5 Jahre, oder wie lange er jetzt dort ist. Die wirklich extrem ballsicher sind, den Ball gut laufen lassen, die technisch sehr stark sind, die unter Drucksituationen auch gut klarkommen, die in der Premier League schon mehrfach auch gegen hochpressende Gegner bewiesen haben, dass sie die auseinanderspielen können. Da wäre es, glaube ich, in der aktuellen Verfassung des FC Bayern München, von der Kaderaufstellung her, von der Verletzungssituation her, die, glaube ich, auch ganz entscheidend ist. Tuchel musste ja auf einige Spieler verzichten. Man kann sogar noch Pavlovic ein Stück weit dazuzählen, weil ich glaube schon, dass Pavlovic eine Rolle gespielt hätte im Team in der ersten Elf, auch wenn er nicht diese Ausfallzeit rund um die Länderspielpause gehabt hätte. Er hatte aktuell gar keinen Rhythmus, deswegen war es auch nachvollziehbar, dass Tuchel gesagt hat, den stelle ich jetzt nicht auf. Dann hast du eine Doppelsechs aus Konrad Leimer und Leon Goretzka, die ich einerseits loben möchte, weil sie wirklich ein hervorragendes Spiel defensiv gemacht haben und gegen den Ball und viele Bälle erobert haben und viele Räume auch geschlossen haben. Wenn man mal die Phase zwischen der 25. und 35. Minute in etwa ausklammert, wo Leimer ein bisschen schläfrig war, dann war das eine Top-Leistung von beiden gegen den Ball und auch im Umschaltmoment. Also wenn es dann wirklich darum ging, aus Ballgewinn mit Raumgewinn nach vorn zu kommen, dann haben beide eine sehr gute Partie abgeliefert, aber man hat eben auch die Defizite gesehen, wenn Bayern mal die Ballbesitzphasen hatte. Und wenn Bayern den Ball hatte, länger hatte und durch die eigenen Reihen laufen lassen musste, war das sehr statisch, sehr, sehr wenig gute Positionierungen auch im Mittelfeld. Leimer und Goretzka haben beide fast an der Abwehr geklebt sozusagen. Also da war kaum Struktur irgendwie drin, kaum Staffelung. Das zeigt dann einfach, die Bayern sind im Moment für dieses Ballbesitzspiel nicht gemacht. Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist, warum Tuchel zu Recht auch gesagt hat, okay, dann müssen wir jetzt in der Champions League so spielen, wie Bayern das jetzt in den beiden Spielen gespielt hat. Sie hatten dabei sehr gute Phasen von der Anfangsminute an bis zur 25. plus eben die komplette Halbzeit. Die zweite Halbzeit und ja, das haben sie in der im Rückspiel sehr, sehr gut gemacht. Im Hinspiel war es wechselhafter, aber wie gesagt, also ich bin der Meinung, du kannst in dieser Champions League mit diesem Kader, mit der Zusammenstellung, mit der Form, die Bayern auch in der Bundesliga gezeigt haben, kannst du eigentlich nur so erfolgreich sein. Und deshalb haben sie pragmatisch aus meiner Sicht auch das Richtige gemacht. Und ich glaube, was du gesagt hast, Elisha, Erwartungshaltung als Stichwort, ist da wirklich ganz entscheidend. Also man kann nicht erwarten, dass die Bayern in Europa gegen den FC Arsenal spielen, der längst nicht mehr der FC Arsenal von vor 5 Jahren ist und dass sie dann mit 70%, 60% Ballbesitz da rausgehen. Und ja, da muss ich sagen, Tuchel hat ja viel Kritik in der Vergangenheit auch für K.O.-Spiele bekommen. In dem Fall hat er sich in beiden Spielen, finde ich, sehr gut entschieden, sowohl was die Aufstellung angeht, als auch was die taktische Ausrichtung angeht. Lass uns da gleich mal einhaken, wird den Ball dann auch gleich weiterspielen zu dir, Andreas. Masraoui und Guerreiro fand ich interessant. Habe ich ja vorhin in der Aufstellung so ein bisschen herausgehoben. Es hat sich ja schon angedeutet, dass beide auf der linken Seite spielen werden, weil Guerreiro defensiv nicht stark genug ist. Hat er ihn ein bisschen weiter nach vorn geschoben, nämlich auf die linke Außenposition. hat quasi Gnabry aus dem Hinspiel ersetzt und Masraoui hat auf der linken Seite, auf der Defensivseite Davies ersetzt. Beide, wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie hast du die beiden gesehen?
Wie du sagst, die haben das beide sehr, sehr gut gemacht. Und ich hatte vorhin schon gesagt, die Seite war ja ein bisschen die Anfälligkeitsseite in Hälfte 1 von Spiel 1, wo Arsenal versucht hat, immer wieder zu überladen. Und da war Serge Gnabry, glaube ich, noch genau mit Davies zusammen, die da mehrfach durch White, Ødegaard, Saka überspielt wurden. Und das hat man jetzt eigentlich überhaupt nicht gesehen in der Hälfte. Und die Abstimmung der beiden, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wir will jetzt Guerrero erwähnen. Weiß nicht, ob wir jetzt schon dahin springen. Er hat auch das Tor super vorbereitet, ja. Wird da auch, glaube ich, auch von White nur äußerst passiv angegriffen, also irgendwie gar nicht, und legt dann die Ball in die Mitte, wo Kimmich einläuft und das Tor macht. Also allein das war super, ja. Und beide in einer guten Kombination auf der Seite. Also war auf jeden Fall besser als in Spiel 1. Und Masraoui ist aber, glaube ich, verletzt raus, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war er einfach platt. Also ja, kann sein, okay, dass er auch eine, also er ist ja relativ angeschlagen auch gewesen in den letzten Wochen. Ja. Dementsprechend, glaube ich, hat das auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass er einfach dann am Ende platt war. Aber ja, muss man mal abwarten, ob da jetzt noch irgendwie eine schlimmere Diagnose nachkommt. Aber ja, also ich glaube, dass es einfach eine Ermüdungserscheinung dann war. Aber um das nochmal zu stützen, Bukayo Saka hat im gesamten Spiel nur 3 Dribblings versucht und davon war kein einziges erfolgreich. Also das war schon ein anderer Faktor als im Hinspiel. Also da war Gabriel Martinelli auf der linken Seite schon einen Tick gefährlicher. Aber finde ich auch, dass die Bayern das sehr gut gemacht haben. Also sowohl Kimmich mit Martinelli auf die einen Seite, aber auch Guerrero und Masraoui auf der anderen Seite. Hatte auch das Gefühl, dass Arsenal ein bisschen weniger Risiko gegangen ist. Also nicht mehr ganz so hoch überladen hat wie noch im Hinspiel, dass sie da nicht mehr ganz so drauf aus waren, Bayern da komplett zu stressen in der letzten Linie. Wie hast du den Gegner heute gesehen, Elisha?
Ja, ich hatte fast das Gefühl, dass es eigentlich ein Champions-League-Finale von der Spielausrichtung beider Mannschaften her, wo man wirklich häufig auch dieses enorm zurückhaltende, enorm abwartende Spiel sieht, was dann vielleicht für den Fan so ein bisschen, ja, fragt man sich, wann passiert jetzt eigentlich was, aber letztendlich eben genau das, wenn es halt um viel geht, dann wird natürlich die Risikobereitschaft deutlich geringer, gerade wenn es jetzt auch nach dem Hinspiel dann noch so ausgeglichen ist und keine Mannschaft jetzt auch konkret wirklich treffen muss, beziehungsweise keinen Rückstand aufholen muss. Und da hat man dann wirklich schon gesehen, oder ja, dachte ich auch, dass Arsenal ein bisschen dominanter auftreten wird. Aber ich habe es ja vorhin auch schon mal angedeutet. Ich finde, das spricht auch wirklich für die Bayern-Defensive, dass dann eben wirklich so wenig kam. Und klar, Martinelli über links, über die rechte Bayern-Seite, ist ein paar Mal gegen Kimmich durchgekommen. Aber letztendlich ist es dann auch immer wieder von der Innenverteidigung ausgeglichen worden oder von den Mitspielern eben mit ausgeholfen worden. Und das ist wirklich schon eine Leistung. Und auch gerade ein Spieler wie Saka, der wirklich, ja, wirkt auf den Außen zu einem der Besten gehört, ist das schon beachtlich, würde ich sagen. Und vielleicht auch nochmal zurück auf Masraoui und Guerrero. Andreas hat ja auch das Zusammenspiel angesprochen, was auch beachtlich ist, weil die, ich meine, es zum ersten Mal in der Konstellation auf links gespielt haben und dann so eingespielt wirkten. Und ich erinnere mich an eine Szene, wo Guerrero sich aus dem Mittelfeld oder aus dem Angriffsdrittel fallen lässt, den Pass von Masraoui bekommt, den prallen lässt und dann nochmal den Doppelpass auf außen spielen kann. Und das ist dann wirklich schon was, wo man eigentlich denkt, die spielen jetzt schon eine ganze Halbserie zusammen. Muss man wirklich sagen, auch in so einem wichtigen Spiel, das dann so abzurufen, Respekt und beachtlich. Also das ist schon wirklich was, wo man den Hut ziehen muss.
Ja, ich fand auch die Kombination zwischen beiden, aber auch im Verbund mit Musiala, der sich ja häufig auf die Seite hat so ein bisschen rausfallen lassen, fand ich sehr, sehr stark. Und ich glaube, 3, 4, vielleicht sogar 5 Mal haben die Bayern sich über diese linke Seite dann auch sehr schnell, temporeich nach vorn kombiniert. Meistens in Umschaltsituationen nach Ballgewinn ging es dann relativ schnell. Und das fand ich schon bemerkenswert gut. Und über die linke Seite waren die Bayern tendenziell eher sogar gefährlicher, fand ich. Also widersprecht mir gern, aber fand schon, dass die Bayern über die linke Seite ein Stück gefährlicher waren. Insgesamt war es jetzt nicht so, dass die Bayern Offensivfeuerwerk da abgefackelt hätten. Also da war schon auch so, dass sie häufig dann am letzten Pass gescheitert sind oder am Abschluss oder dass sie es eben nicht so ganz zu Ende gespielt haben. Aber wenn es gefährlich wurde, dann ja schon meistens über die linke Seite. Rechts hatte Arsenal Sané eigentlich ganz gut im Griff soweit.
Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Und wenn man mal drauf guckt, dann sind ja wirklich von beiden Mannschaften die Offensivspieler nicht sehr, sehr blass geblieben. Also Saka, Havertz auf Arsenal-Seite, Kane und Sané, auch Musiala fand ich auf Bayern-Seite, haben offensiv nicht wirklich viel hinbekommen. Bei Musiala hatte ich das Gefühl, er versucht es mal wieder mit dem Kopf gegen die Wand und dribbelt sich dann halt häufig fest und verpasst das häufig, den Pass zu spielen, bevor er dann gegen 2 oder 3 Gegner sich festdribbelt. Und das sind aber alles so Muster, die sehen wir schon seit Wochen und Monaten eigentlich, und dementsprechend war das auch wenig überraschend. Was jetzt diesmal aber wirklich geklappt hat, war diese enorme Konzentration an der Defensive und dann natürlich auch einfach die, ja, wie man es auch sehen will, Mentalität, Konzentration offensiv, dass man die wenigen Chancen, die man dann eben auch hat, dementsprechend auch nutzt und dann Kimmich mit dem Kopfball ist dann vielleicht auch wirklich symbolisch für die gesamte Saison, dass gerade der jetzt dann irgendwie gefühlt als Sündenbock für alles herhalten musste, dann auf rechts verschoben wurde, dass der dann dieses Tor im Viertelfinale schießt, das dann auch zum Weiterkommen führt, fand ich eine schöne Pointe vom gesamten Spiel.
Und das war auch über rechts eingeleitet von ihm selber. Also deswegen wollte ich sagen, es lief zwar viel über links, aber Kimmich war über rechts schon teilweise auch stark, ne? Und hat das Tor ja selber mit eingeleitet, wenn ich mich so richtig erinnere.
Ich meine, Pass auf Sané, oder? Und dann kommt er wieder raus auf Guerrero, der auf Kimmich flankt. Ja.
Genau, und Kimmich läuft dann ein und köpft rein. Also den fand ich, wenn ich einen hervorheben würde, neben einem zweiten Manuel Neuer wieder mal. Der hat mich auch schwer begeistert mit seinen Pässen. Haben wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Die Pressing-Resistenz von ihm, die Wichtigkeit im Aufbau. Es gab auch eine Szene, wo er mit, wie andere würden sagen, halsbrecherisch aus dem Tor läuft. Aber das war überhaupt nicht halsbrecherisch. Das war einfach Manuel Neuer, eiskalt. Also wirklich toll. Und zwei Pässe habe ich so in Erinnerung, die genau auf den Mann kamen, auf Höhe Mittellinie, über die Arsenal-Spieler hinweg.
Ja, oder teilweise auch durch. Also ja, gar nicht mal hoch, sondern wirklich scharf und halb hoch, aber halt so genau so getimed und genau so gespielt von der Richtung her, dass da einfach keiner rankommen kann und dass Bayern da wirklich fast freie Fahrt hat. Also wenn ich irgendwas kritisieren will im Umschaltspiel, dann ist es wirklich, dass sie den einen oder anderen Konter nicht zu Ende gespielt haben. Also ich glaube, gerade nach diesem Führungstreffer hatten die Bayern so 2, 3 richtig gute Angriffe. Der eine endet mit dem Field Goal von Leroy Sané, der den Ball da aus dem Stadion schießt. Ich weiß nicht, ob der Platz da irgendwie uneben war, aber das ist schon eine Chance, wo ich sage, ja, so ein Spieler der Marke Arjen Robben früher, der hätte den wahrscheinlich eiskalt ins lange Eck versenkt. Und Sané schießt ihn da halt aus dem Stadion. Und dann gab es noch 2, 3 andere Angriffe, wo ich sage, ja, da haben die Bayern das verpasst, so ein bisschen den Deckel drauf zu machen, weil Arsenal ist schon auch ins Denken gekommen, oder, Elisha?
Ja, ich hatte auch das Gefühl, also gerade natürlich dann auch nach dem Tor durch Kimmich gab es dann mehrere Möglichkeiten, die du auch gerade angesprochen hast. Und da muss man dann schon so ein bisschen eigentlich kälter sein oder zumindest würde man davon ausgehen, dass es dann bestraft wird. Was ich dann aber interessant fand, ist, dass, obwohl Bayern die Chancen nicht gemacht hat, Arsenal eigentlich nicht so wirklich wieder ins Spiel gekommen ist. Also natürlich haben sie dann die Schlussphase gehabt, wo sie gepresst haben und wo sie dann auch zum Teil zu Chancen und zu Halbchancen gekommen sind. Aber wenn ich jetzt zumindest aus dem Gefühl, dass ich auch gerade direkt nach dem Spiel habe, zurückblicke, dann war es nie wirklich brandgefährlich. Also da ist wirklich Bayern auch dann natürlich gestützt durch zwei Innenverteidiger, die noch eingewechselt wurden mit Kim und Upamecano für Masraoui und für Sané wirklich defensiv wie ein Block gestanden und da war wirklich wenig zu holen und das fand ich schon beachtlich, weil normalerweise in diesem Schlussansturm, ich glaube es gab noch den Pass auf Havertz, der dann fast durch war, den Ball nicht annehmen kann, aber normalerweise ist da wirklich deutlich gefährlichere oder gefährlichere Situationen dabei und das dann wirklich so konstant abzurufen, ja, war gut.
Ja, er hat ja doch offensiv eingewechselt. Ne? Gabriel Jesus und Ketia kamen noch rein, aber
ich war jetzt auch.
Ja, aber ich war, also das ist die Mannschaft, die in der Premier League Erster war. Sie sind's ja jetzt nicht mehr seit dem Wochenende. Die
Bayern hat sie gebrochen.
Bayern hat sie, oder Aston Villa ist, können wir uns bedanken, die haben die 2-0 geschlagen.
Naja, Bayern hat sie ja angeknackst mit dem 2-2. Genau, ja.
Aber ja, vielleicht, ja, das war über, wie du sagst, Elisha, ne, da kam nicht, also es war nicht diese 1000-prozentige dabei, also klar, man hat gezittert und hat gedacht, oh mein Gott, der Ball ist in Strafraumnähe, jetzt rappelt es gleich in der Kiste, aber das war nicht und eigentlich war das auch überzeugend letztlich.
So, ja, brauchst du gar nicht lachen, also ich finde, es ist vollkommen berechtigt, ich finde, die zweite Halbzeit war sogar unfassbar souverän von Bayern. Also ich habe irgendwann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt nochmal finde hier in unserem Slack-Channel, aber irgendwann habe ich geschrieben, wo sind eigentlich meine nervösen, hektischen und fehleranfälligen Bayern, weil ich schon sehr überrascht war, wie souverän und wie abgezockt sie das im zweiten Durchgang gespielt haben, wie sie, also was sie gut verstanden haben, ist halt diese Defensivphasen einerseits, da kompakt zu stehen, die Zweikämpfe zu gewinnen, Arsenal überhaupt nicht vors Tor zu lassen, also Arsenal hat in der gesamten zweiten Halbzeit nur 2 Schüsse gehabt, das sagt eigentlich schon alles und dann aber andererseits eben auch Ballbesitzphasen einzustreuen. Also die Bayern haben in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch mehr Ballbesitz gehabt mit 54%, haben den Ball laufen lassen, haben dort auch gezeigt, dass sie zumindest mal in der Lage sind, den Ball sicher durch die eigenen Reihen zu bringen. Haben jetzt natürlich aus diesen Ballbesitzphasen, das habe ich vorhin auch schon erklärt, haben sie jetzt nicht irgendwie es geschafft, sich viele Räume zu erspielen vorne, aber sie haben zumindest mal den Ball laufen lassen können, obwohl Arsenal ja auch durchaus ein bisschen höher mal gepresst hat. Und das haben sie sehr souverän gemacht, wenig fehleranfällig. Wenn wir schon bei Einzelspielern sind, die wir hervorheben möchten, Elisha, ich spiele mal den Ball an dich weiter. Wie hat dir Eric Dier heute gefallen?
Ja, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet. Eric Dier für mich mit einer auch der Spieler der Rückrunde und auch heute Spieler oder mit einer der besseren auf dem Platz. Wie souverän er das spielt. Ich meine, dass er vielleicht in der Pressing-Resistenz und in den kurzen Pässen nicht der allerbeste ist, okay, aber dass er da wirklich eine Ruhe hinten reingebracht hat, zusammen mit De Ligt, die sich auch wirklich gut ergänzt haben und auch körperlich und auch im Kopfball einfach heute auch enorm wichtig waren, das fand ich wirklich beeindruckend. Ich war dann ein bisschen besorgt, dass er dann, ich glaube, in der Schlussphase auf links gezogen wurde, kurzzeitig mal auch als Linksverteidiger, als dann eben Kim eingewechselt wurde für Masraoui. Aber auch das hat er souverän gespielt und für einen Spieler, der jetzt erst wirklich zur Winterpause gekommen ist, bei Tottenham auch nicht viel gespielt hat und jetzt da wirklich auf so einem hohen Niveau diese Leistung abrufen kann, trotz Tempodefizite und so weiter und so fort. Also das ist schon, ja, es ist wirklich, das freut mich auch für den Jungen, weil ich den wirklich auch schon länger auch bei Tottenham verfolgt habe und da das einfach, ja, schön ist zu sehen, dass er doch die Leistung wieder abrufen kann. Wenn man noch weitergeht, dann eben De Ligt, der auch wirklich physisch brutal war, im Spielaufbau natürlich seine Defizite hat, genau wie dann eben auch Leimer und Goretzka im Mittelfeld, aber die einfach mit ihrer körperlichen Präsenz, wie du hast es vorhin schon angesprochen, und ihrer, ja, Zweikampfhärte und eben Leimer eben auch mit seinem Gespür für das Gegenpressing, mit seinem Gespür für Zweikampf und so weiter, da wirklich enorm wichtig waren, eben für das Spiel, das man heute gespielt hat. Also wir haben ja oft gemeckert, was sind das alles für Box-to-Box Gegenpressing-Spiele, die eigentlich für das Ballbesitzspiel gar nicht notwendig sind. Also mit Goretzka, mit Leimer und so weiter und so fort. Aber heute, ja, wenn man das so spielt, dann ist es natürlich auch angebracht, solche Spieler und auch in der Masse im Kader zu haben. Und wenn man so will, Tuchel hat jetzt zwar nicht den Kader, den er wollte, aber macht mit dem Kader, den er hat, vielleicht jetzt für den Rest der Saison noch das Bestmöglichste. Und das wäre natürlich interessant zu sehen. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei Man City gegen Real steht, ob wir schon im Elfmeterschießen sind, aber wenn es jetzt auch dann vielleicht Real Madrid, was ich ihnen wirklich zutrauen würde, im Halbfinale wird, dann wird das ja quasi so ein bisschen eine Spiegelung der beiden Mannschaften, die beide vielleicht abwarten spielen, die beide vielleicht über Körperlichkeit auch ins Spiel kommen wollen und können. Und dann wird das natürlich eine ganz, ganz spannende Restsaison, wenn es jetzt in der Bundesliga natürlich um wenig mehr geht und dann der Fokus eben auf der Champions League liegen kann.
Ich würde noch mal ganz kurz gern zu Eric Dier zurück, weil ich den wirklich noch mal, also den will ich noch mal ganz besonders herausheben, weil als er gekommen ist, und da schließe ich mich komplett mit ein, war so ein bisschen das Fragezeichen da. Bei aller Klasse, die er hat, hat er die wirklich noch für dieses Top-Niveau. Und ich war überzeugt, er ist ein sehr guter Backup, er ist ein sehr guter vierter Innenverteidiger, kann da sehr gut sicherlich auch mal Bundesliga-Minuten sammeln. Aber ich war auch überzeugt davon, dass er einem eher kein Champions-League-Viertelfinale oder Halbfinale gewinnt. Und da hat er mich komplett vom Gegenteil überzeugt. Also ich finde, man kann bei der Leistung, die er dort gezeigt hat, und da würde ich ihn sogar noch mal über den Rest der Viererkette und der Abwehr des FC Bayern München noch mal drüber heben. Vielleicht mit Ausnahme von Manuel Neuer natürlich, aber da würde ich ihn bei den Feldspielen auf jeden Fall noch mal drüber heben, was der an Zweikämpfen gewonnen hat. Also statistisch sind es in Anführungsstrichen nur 4 Zweikämpfe, die er gewonnen hat, von insgesamt 5. Das hört sich erstmal wenig an, aber er hat ja auch Bälle abgefangen, unter anderem 3 Stück. Dann kommt er noch auf 2 Klärungen. Also der hat so viele Defensivaktionen einfach gehabt, die alle erfolgreich waren, mit einer gefühlt 100%igen Quote. Hat immer seinen Körper dazwischen gehabt. Also die Arsenal-Spieler sind gefühlt an ihm abgeprallt. In der ersten Halbzeit hat man das besonders gut gesehen. Da haben Leimer und Goretzka sehr breit auseinandergestanden. Das heißt, im Sechserraum war durchaus eine relativ große Lücke, die glaube ich von Bayern ein Stück weit auch so gewollt war, weil die Bayern einfach wussten, dass Arsenal die Halbräume überlädt, und da wollten sie die Zweikämpfe gewinnen. Das ist auch über viele Phasen des Spiels gut gelungen. Wenn Arsenal aber dann doch mal in Person von Havertz oder einem anderen Offensivspieler gemerkt hat, dass dort im Sechserraum Platz ist, dann hat Dier blitzschnell reagiert, ist mit rausgeschoben, hat in den richtigen Momenten wirklich auch seine Position verlassen, dort die Zweikämpfe gewonnen. Wird Elisha sogar noch ein kleines Stück widersprechen, weil er gesagt hat, in den Kurzpässen nicht ganz so souverän. Ich finde, dass Dier sicherlich jetzt nicht der Spieler ist, der ständig die Pressinglinie überspielt, aber er ist jemand, der unfassbar viel Sicherheit am Ball hat. Also bringt gegen Arsenal 71 von 76 Bällen an Mitspieler. 4 Stück davon, die Fehlpässe sind lange Bälle, die also nicht so ganz entscheidend sind. Also ich finde, Dier ist auf jeden Fall, oder hat es auf jeden Fall verdient, einer der Man of the Match zu sein. Und deshalb wollte ich ihn an der Stelle auch nochmal ganz besonders herausheben. Übrigens, Parallelspiel geht jetzt tatsächlich ins Elfmeterschießen bei 1-1. So, Andreas, du wolltest gerade spannend.
Genau, ich wollte noch sagen, ja, dass wegen der Bundesliga, ich glaube, der 5. Champions League-Platz ist jetzt doch sicher durch die Siege von Bayern und Dortmund. Scheint mir das so zu sein, dass damit Bayern auch sicher in der Champions League ist. Weil Frankfurt auf Platz 6 42 Punkte hat, Bayern hat 63, also 21 Punkte mehr. Und wir haben noch 5 Spieltage. Insofern kann man die Bundesliga eigentlich abhaken. Und wie du vorhin mir geschrieben hast, glaube ich, Leroy Sané gleich in die Eistonne legen bis zum 30. April, dem Datum des ersten Halbfinalspiels.
Ja, absolut. Sané natürlich auch eine Personalie. Mach ihm gar keinen Vorwurf da, dass er heute eher weniger Impact hatte als zum Beispiel im Hinspiel, weil einerseits natürlich seine körperliche Situation nicht optimal ist. Auf der anderen Seite hat man schon gemerkt, dass Arsenal sich auch ein Stück weit darauf eingestellt hat. Also Arsenal hat schon versucht, dann auch den Fokus in der Defensive auf diese Seite zu lenken, mit Kimmich als spielstarken Spieler, mit Sané als dribbelstarken Spieler. Und das hat man den Bayern über weite Strecken der Partie auch angemerkt. Also es war bis zu diesem 1-0 war es ein gutes Spiel der Bayern, ein souveränes Spiel der Bayern, defensiv starkes Spiel auch. Aber offensiv hat so ein bisschen der letzte Punch gefehlt, finde ich. Und das war das, was man so ein bisschen auch dem zuschreiben kann, dass die Situation im Kader einfach aktuell nicht die beste ist. Also du hast mit Musiala natürlich einen dribbelstarken Spieler, mit Sané ein, aber da fehlt so ein bisschen bei allem Lob, was Guerrero auch zurecht bekommt für seine Kombinationsstärke und für seine Qualität am Ball, hat da so ein Coman oder Gnabry, finde ich, schon nochmal gefehlt, um auch nochmal eine Variation ins Offensivspiel zu bringen. Glaub, mit Gnabry hätte es vielleicht nochmal anders ausgesehen heute. Ist natürlich immer schwer zu sagen, aber finde, dass er so ein bisschen so ein Tick Durchschlagskraft einfach vorne gefehlt hat. Und dass da einfach so ein fitter Sané vielleicht einfach schon geholfen hätte, aber eben auch ein Gnabry oder ein Coman geholfen hätten. Und deshalb finde ich es einfach auch nochmal bemerkenswert, dass die Bayern dieses Halbfinalticket trotzdem gezogen haben, einfach weil viele Spieler heute entweder nicht fit waren oder nicht 100% waren, Masraoui und Sané mal als Beispiel genannt, oder eben auch wichtige Spieler gefehlt haben. Das war in der Vergangenheit ja häufig dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass die Bayern eben nicht so weit gekommen sind in der Champions League.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass eigentlich in der Saison, auch wenn die Situation anders war an Verletzten, ich meine, klar, Coman ist jetzt wirklich fast die gesamte Saison ausgefallen, aber also eigentlich war es ja immer wirklich same, dass offensiv wenig Durchschlagskraft war, dass man sich immer gefragt hat, wer soll ich da eigentlich jetzt mal ein Tor schießen oder wer soll da beziehungsweise mal für einen Durchbruch sorgen, besser gesagt. Und das natürlich schon, ja, ich glaube, das hat man einfach wirklich einfach wahrgenommen, hat das gesagt, gut, das werden wir jetzt nicht mehr ändern und wir setzen einfach auf die Defensive. Ich meine, man hätte auch die Option gehabt, Tell zu bringen, wobei ich das Gefühl habe, dass Tuchel da sehr, sehr wenig Vertrauen jetzt in den großen Spielen bei ihm hat. Ist natürlich zum Teil auch nachvollziehbar, dass man in einem Viertelfinale nicht einen 18-Jährigen unbedingt von Anfang an bringen will. Aber es hätte natürlich auch aufstellungstechnisch andere Optionen gegeben. Man hätte Kimmich wieder ins Mittelfeld ziehen können. Man hätte vielleicht sogar Guerrero im Mittelfeld spielen lassen können. Also all das wären Optionen gewesen, die dann vielleicht ein bisschen offensiv stärker und eben auch ein bisschen kombinationsstärker gewesen wären. Tuchel hat sich dagegen entschieden, aus Gründen, die komplett nachvollziehbar sind. Er hat eine Viererkette, die eingespielt war mit Kimmich auf rechts, mit Dyer und De Ligt in der Innenverteidigung und eben auch jetzt mit Leimer und Goretzka, zwei, die zumindest in den letzten Spielen auch schon zusammen agiert haben und die ja heute auch gezeigt haben, warum gegen so einen Gegner wie Arsenal sie auch die richtige Wahl waren.
Ich fand auch, wenn wir jetzt mal über die Schlussphase sprechen, Andreas, wenn man das auch vergleicht mit vergangener Woche, als die Bayern gegen Ende ja schon auch noch mal ein bisschen zumindest gewackelt haben, hat sich überrascht, dass die Bayern so souverän das Ding über die Zeit gebracht haben? Oder anders gefragt, was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte dafür, dass man dann nach diesem 1:0 auch wirklich fast gar keine, also mir fällt nichts ein, wo ich sage, das war jetzt vielleicht nochmal die Chance für Arsenal zum Ausgleich zu kommen. Okay, es gab die eine Szene, glaube ich, nach einer Ecke oder so, wo so ein bisschen Gewusel vorm Tor war. Ja. Und dann gab es, glaube ich, den Ödegaard-Abschluss, der eigentlich eine Ecke war, den Neuer aber relativ leicht auch pariert. Aber sonst war ja nichts.
Nee, große Chancen sind tatsächlich ausgeblieben. Man hat gut gestanden. Es gab auch nicht diese, ich glaube, im Hinspiel hatten wir auch darüber gesprochen, so vertikale Verlagerung von Arsenal. Das kam dann auch nicht mehr. Und ja, das hat dazu geführt, dass, ja, ich habe eigentlich keine Erinnerung an einen Ball, der jetzt super, super gefährlich gewesen wäre. Vielleicht gewinnen gute Abwehren Titel. Ne? wer weiß das? Aber dann gab es nochmal diesen Freistoß kurz vor Schluss, der leicht unnötig war. Aber der wurde, glaube ich, super schnell ausgeführt von
Saka. Ich meine, es war Saka.
Genau. Ja. Und dann hat Goretzka den Ball, glaube ich, nochmal zu einer Ecke abgefälscht und die war dann schwach. Ne? Also und dann wurde er, glaube ich, direkt abgepfiffen. Also, nee, Arsenal da nicht vielleicht wieder zu verkopft, vielleicht mit zu viel Respekt vor den Bayern, haben nicht die Lösung gefunden, wie in der Premier League. Ja? Also, warum auch immer. Ich habe jetzt keine Erklärung parat, leider.
Ich finde auch schön, dass du nochmal die Szene mit Goretzka ansprichst, der eben ja. den letzten Ball dann eben noch zur Ecke klärt. Da hat man wirklich auch wieder gesehen, gefühlt Goretzka in den entscheidenden Spielen immer nochmal mit einer deutlichen Leistungssteigerung letztendlich. Und das ist natürlich schon auch was, was dann einen größeren Spieler eben auch ausmacht oder einfach einen guten Spieler ausmacht, dass er dann in solchen Spielen auch einfach zeigen kann, was für Attribute er hat. Wenn das Team seine Körperlichkeit braucht, dass er die einsetzen kann. Wenn das Team die Kopfballstärke braucht, das hat man ja auch dann, ich glaube, es war auch geflankt auf Goretzka, der eben einläuft. Ich habe das im Chat oder im Slack schon gelesen, in bester Michael Ballack-Manier, der dann hochsteigt und leider den Kopfball an die Latte oder an den Pfosten oder ans Lattenkreuz setzt, weil das wäre auch wirklich ein sehr, sehr schönes Tor geworden. Aber da sieht man natürlich schon, was für Qualitäten Goretzka einfach auch einbringen kann, wenn er auch dann in seinen Fähigkeiten einfach auch zur Geltung bringen kann. Was ich noch interessant fand zusätzlich, war einfach die Rolle von Kane, die man vielleicht auch nochmal ansprechen könnte, aber auch gar nicht erst zu das du, Andreas.
Nee, ich wollte noch zu Goretzka sagen, der Spieler mit der besten Passquote bei den Bayern. Ne? Mhm. Also das sind oft normalerweise Spieler, die Innenverteidiger sind, die sich gegenseitig den Ball zuschieben. Und deswegen finde ich es auch richtig, ihn hervorzuheben an der Stelle. Aber
ich bei Goretzka gar nicht so sehr die Passquote herausheben würde, weil also Goretzka, klar, es gehört zu seinem Spiel, dass er dort auch die Bälle sicher an den Nebenmann bringt. Aber es ist halt häufig der Nebenmann. Es ist jetzt nicht so, dass Goretzka da viel Risiko geht. Muss er auch gar nicht. Und gerade von so einem Spieler will ich das auch gar nicht verlangen. Aber einfach zur Einordnung ist das, glaube ich, wichtig. Ich würde Goretzka einfach dafür loben, dass er insgesamt ein sehr, sehr stabiles Spiel defensiv gemacht hat und auch in den Umschaltsituationen immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Anders als vielleicht ein Leimer, der in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr stark dann war und in der ersten Halbzeit eher ein bisschen wechselhaft. Aber Leimer hat so ein paar Fehlentscheidungen drin gehabt und Goretzka hat wirklich eine sehr hohe Quote an richtigen Entscheidungen gehabt. Wann gehe ich vertikal? Wann mache ich einen Lauf nach vorne? Wann breche ich nochmal ab und spiele den Ball lieber quer? Und da hat er, finde ich, ein sehr starkes Spiel gemacht. Plus eben auch die Zweikämpfe, die er gewonnen hat, die grätschen auch am Ende nochmal. Also ich glaube, am Ende sind es nochmal zwei wichtige Zweikämpfe, die er dort gewinnt. Insgesamt eine Top-Performance von ihm, muss man klar so sagen.
Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen beeinflusst. Ich habe heute das Spiel im österreichischen Fernsehen auf Servus TV geschaut und da wurde wirklich jeder Ballkontakt von Conny Leimer, dem Legionär in München, gefeiert bis zum Umfallen. Also das war wirklich erstaunlich, wie sehr man einen Spieler hervorheben kann, was natürlich auch zum gewissen Grad verständlich ist, wenn da so ein bisschen die Heimatgefühle durchschlagen. Aber insofern kann ich jetzt wirklich eigentlich jede gute Szene von Leimer nochmal oder könnte ich hervorheben, aber du hast vollkommen richtig gesagt, er hatte auch ein paar Unsicherheiten, aber fairerweise in dieser tiefen Rolle, was mich auch überrascht hat im Spielaufbau, also dass er da nicht, dass meistens Leimer und eben nicht Goretzka im Spielaufbau sich hat tief zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, für ihn einfach ungewohnt, da er sich eigentlich normalerweise auch eher in den höheren Positionen im Mittelfeld wohlfühlt, fand ich, hat er das wirklich solide gespielt. Und er hatte, ich glaube, zwei Fehlpässe, die eben dann auch zu gefährlichen Chancen oder Halbchancen von Arsenal geführt haben. Aber alles in allem für das, was sein Fähigkeitenprofil ist und für das, was er heute leisten musste, einfach eine sehr, sehr solide Leistung.
Ja, man kann sagen, Leimer hat in der zweiten Halbzeit den einen wirklich schlimmen Bock, den er hatte. In der 38. Minute war das, glaube ich. Als er da in der Mitte im Mittelfeld den Ball herschenkt und Arsenal einen richtig guten Konter hat, da ganz weit vorne. Den hat er wettgemacht in der zweiten Halbzeit, weil zweite Halbzeit war von ihm wirklich auch stark mit einigen guten Ballgewinnen und auch Umschaltmomenten. Also insofern das auch nochmal gerechtfertigt. Ich finde, Mittelfeld war für diese Spielweise prädestiniert, auch wenn man natürlich in den Ballbesitzphasen dann auch die Limitation gesehen hat. Interessant gerade, Manchester City, Real Madrid, Elfmeterschießen, Ederson muss ran, hat für City jetzt getroffen und jetzt gibt es den entscheidenden Elfmeter vielleicht. Also Real Madrid hat jetzt die Chance tatsächlich, das Halbfinale zu buchen gegen die Bayern. Bevor es passiert oder nicht passiert, wer sind denn eure... Oder wer würdet ihr denn sagen, ist euer Wunschgegner?
Real Madrid, absolut, absolut. Gibt es nur einen. Und La Bestia Negra lebt. Supergeiles Halbfinale. Ich sehe Ja, ich sehe das Finale.
da gehe ich komplett mit. Ich will auch eigentlich nur Real Madrid im Halbfinale sehen. So schön
Ancelotti,
ein Duell mit Guardiola wäre.
Toni Rüdiger kann den Entscheidung jetzt machen.
Okay. Oh Gott. Ja, wir halten den Atem an. Und er trifft. Geil. Wie geil ist das denn? Hammer.
Es ist wirklich das Duell
im Bayern europäischen gegen Real Madrid.
Fußball. Es ist das Duell im europäischen Fußball. Es freut mich wirklich enorm. Unabhängig davon jetzt, wie man Real Madrid einschätzt. Ich glaube auch sportlich kann man, finde ich, vielleicht seht ihr das anders, aber kann man, finde ich, sagen, ist Real Madrid für die Bayern ein bisschen schlagbarer, weil sie trotz ihrer Qualitäten, die sie natürlich ohne Frage haben, finde ich, bisschen mehr menscheln, also ein bisschen, es wird auf jeden Fall zu Chancen kommen, sagen wir es mal so, und bei Manchester City habe ich so ein bisschen, oder hätte ich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass die Bayern an die Wand spielen und Bayern so zu gar keinen Chancen vorne kommt. Also ich gucke mir gerade die Statistik an, also Manchester City hat gegen Real Madrid 67% Ballbesitz, es gab 33 Schüsse und 8 Schüsse hat Real Madrid gehabt, also
in 120 Minuten auch noch, ne? Also ja. 8 Schüsse. Ja. Aber gut, genau, wie du sagst, Man City ist eine Maschine und Real ist ein Mensch und ja, die haben, glaube ich, auch Angst vor dem FC Bayern. Also
ich weiß komplett, was ihr meint, aber ich befürchte, also klar, wenn man nüchtern drauf guckt, ist Real Madrid wahrscheinlich der schlagbarere Gegner. Allerdings muss ich immer sagen, wenn es gegen Real geht, dann habe ich das Gefühl, auch so ein Spiel wie heute gegen Manchester, die machen 90 Minuten lang nichts oder 89 Minuten lang wenig und verteidigen nur gegen den Ball oder ziehen sich zurück. Und dann ist eben dann doch die eine Chance dabei, die sie dann einfach eiskalt nutzen. Und das hat man ja heute auch wieder gesehen. Ich glaube, es war ja jetzt ganz früh, wo dann Rodrigo das Tor gemacht hat und danach einfach wahrscheinlich Real nur noch gegen den Ball gespielt hat und City das Spiel gemacht. Ich bin gespannt, wie es im Halbfinale kommen wird, weil das auch dann Bayern mit dem Ansatz, den sie gerade spielen, dann vielleicht auch auf was Ähnliches angewiesen ist, auch taktisch, und ob die Spiele dann einen hohen Anschauungswert haben, wird sich zeigen, aber spannungstechnisch und prestigetechnisch wird das mit das Schönste sein, was man so im Halbfinale, glaube ich, sehen kann.
Ja, genau. Letzte Halbfinale April 2012, also vor 12 Jahren, Hinspiel 2-1 Bayern, dann hat Real im Rückspiel auch 2-1 geführt und Bayern gewinnt 3-4 nach Elfmeterschießen.
Schweinsteiger damals mit dem entscheidenden Elfer.
So kann es doch weitergehen.
Also ich glaube tatsächlich, Bayern ist gegen, so, oder wäre sowohl gegen Manchester City als ist auch jetzt gegen Real Madrid der kleine Außenseiter, also wirklich so, wir sprechen davon 45-55 oder sowas, aber so der kleine Außenseiter. Aber ich bin der Meinung, gegen City wäre es deutlich zu Ende gewesen. Also ich glaube, ich sehe kein Szenario, in dem Bayern Manchester City in 2 Spielen besiegt hätte. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, ist das jetzt der Ausgang, der für Bayern tatsächlich einen Champions-League-Triumph eher näher bringt. Also dass City von jemand anderem ausgeschaltet wird, ist für Bayern, glaube ich, der Best Case. Und dementsprechend können die Bayern sich, glaube ich, auf ein sehr, sehr tolles Duell mit Real Madrid freuen. Ihr habt es ja schon gesagt, Prestige sowieso, also Historie, da wird einiges nochmal hochkommen. Ich glaube, auch bei uns im Blog werden wir da nochmal sehr, sehr viel im Vorlauf machen, weil es einfach so viel auch in der Geschichte gibt, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Und auch wenn man auf die jüngeren Duelle blickt, also jetzt das letzte Duell war, glaube ich, als Carlo Ancelotti noch Trainer war, wenn ich mich nicht irre. Beziehungsweise, Jupp Heynckes könnte sogar danach nochmal auf Real Madrid getroffen sein. Aber unabhängig davon, also da waren 4 Duelle, die sehr emotional waren. Eins davon ging auch noch in die Verlängerung. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Und ich glaube, dass beide Teams ihre klaren Schwachstellen haben, dass beide Teams sogar relativ ähnliche Schwachstellen haben und dass es ein Duell wird, schon auch auf Augenhöhe und sehr ausgeglichen. Kann mir vorstellen, dass die Ballbesitzwerte auch sehr ausgeglichen sein werden, weil beide natürlich ihre Phasen haben wollen, wo sie auch mal den Gegner machen lassen. Und taktisch kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Also das wird eine interessante Kiste auf jeden Fall.
Ja, herrlich. Also
Ja,
besser
auch
geht's
Rückkehr
nicht.
Ancelotti nach München wird natürlich nochmal spannend zu sehen sein. Ich weiß nicht, wie lange ist ein Alaba verletzt? Der wird wahrscheinlich bis Halbfinale nicht mehr zurück kommen, aber grundsätzlich sind da
Schwierig.
schon viele, viele Stories, potenzielle Stories dabei, die man als Fan einfach ja, sich herbeiwünscht. Wie sowas guckt man dann auf Fußball letztendlich an.
Und Finale dann gegen den BVB, Andreas? Oder wie ist das geplant? Wie läuft's weiter?
Ach, ja, tatsächlich würde ich sagen, dass PSG für den BVB gar nicht unschlagbar ist. Haben wir in der Gruppenphase auch schon gegeneinander gespielt. Andererseits wäre das schon, wenn das die zwei besten Teams in Europa sein sollen, oder wenn Dortmund das zweitbeste Teams in Europa sein soll, dann ja, weiß ich auch nicht so richtig. Nee, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie
Gut,
ins Finale
da ist ja
kommen.
auch immer so ein bisschen
Ja,
der Denkfehler mit
klar.
dabei. Wer
Klar.
im Halbfinale steht, ist ja nicht automatisch rein
N natürlich
fußballerisch
nicht. Nee,
der
nee.
Beste oder der Zweite oder Viertbeste
Nee,
oder was
nee.
auch immer.
Nee,
Man
aber
muss
die
schon auch
sind.
einordnen, es gibt ja einen Weg in dieses Finale und
Absolut.
da ist auch Los, Glück oder Pech mit dabei, ohne jetzt
Klar.
irgendwas kleinreden zu wollen. Ich glaube, Dortmund hat sich dieses Halbfinale komplett verdient, weil sie in der Gruppenphase die Spiele auf ihre Seite gezogen haben, weil sie es geschafft haben, PSV Eindhoven sich da so ein bisschen auch durchzuzittern, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gegen Atletico haben sie jetzt nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit im Auswärtsspiel, haben sie jetzt im Rückspiel auch eine gute Leistung gezeigt, haben sich das absolut verdient, da auch ins Halbfinale einzuziehen. Ja, ich glaube, das sind vier Teams, von denen man jetzt wenn man jetzt Real Madrid mal so ein bisschen rausklammert, sind das, sagen wir, dreieinhalb Teams, die man nicht zwingend in dieser Runde erwartet hätte. Wenn man das nicht mal zwingend jetzt vorm Viertelfinale, aber wenn man das im Winter so getippt hätte oder im Januar, Februar so getippt hätte, weiß ich nicht, ob da viele dabei gewesen wären, die genau diese vier Teams getippt hätten. Auch Real Madrid ja mit einer sehr wechselhaften Saison, haben ja gegen Leipzig jetzt beispielsweise im Achtelfinale nicht unbedingt überragt, haben jetzt auch im Viertelfinale gegen City nicht unbedingt überragt, sage ich mal, aber sie haben halt ihre Qualität, diese Spiele dann auch zu entscheiden. Und das wird das Gefährliche und das ist auch was, wo wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf dieses Arsenal-Spiel auch beziehen können, Elisha. Die Bayern müssen schon ein bisschen klinischer vorm Tor werden, oder? Also noch ein bisschen abgezockter, noch ein bisschen so diesen letzten Punch auch reinbringen. Gerade jetzt mit Blick auf so ein Team wie Real Madrid, wo du die wenigen Chancen dann eben auch nutzen musst.
Ja, das ist richtig. Also, da ist natürlich auch dann gerade ein Spieler wie Kane wieder Gold wert, der heute natürlich komplett in der Luft hing und wenig Chancen hatte. Ich glaube, bis auf das in der vierten Minute, wo er den Ball unter Gegnerdruck Volley nehmen will und dann nicht ganz die richtige Schussposition findet und der Ball eben dann auch daneben geht. Aber grundsätzlich klar, das ist natürlich immer gerade in so Duellen gegen Madrid, wenn man dann wirklich mal eine Großchance hat, dann sollte die halt auch wirklich im Regelfall drin sein. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wer außer Kane dann noch so wirklich eiskalt vor dem Tor ist, weil Sané ja schon seit Herbst, Oktober nicht mehr getroffen hat. Also da müsste natürlich dann auch eine gewisse Leistungssteigerung reinkommen. Aber was ich mir eigentlich die ganze Zeit nur denke, nachdem ich jetzt auch so diesen Weg ja schon von euch vorgezeichnet bekommen habe, wie wir dann Dortmund im Finale begegnen, wer dann kurz vor Schluss den Ball über die Linie kullern lässt, ob es dann Sané oder Musiala ist, wird sich noch zeigen. Aber das würde ich dann gerne sehen dann und auch vor der Bayern-Kurve dann zu jubeln. Das wird natürlich ein schönes Finale in Wembley ist es dieses Jahr werden.
Ich habe noch zwei Live-Reaktionen bei uns aus dem Slack, die ich euch vorlesen will. Ich nenne keine Namen, aber einer hat geschrieben: Jetzt haben wir keine Chance statt überhaupt keiner. Also überhaupt keine Chance. Nee, nochmal: Jetzt haben wir keine Chance statt überhaupt gar keiner Chance. Und der andere hat geschrieben: Ich sehe überhaupt nicht, wie wir gegen dieses Real verlieren sollten. 100% zwei Siege.
Okay,
Ja, das ist auch ein kleiner Unterschied im Grundoptimismus, würde ich sagen.
Man könnte sagen, das eine ist Mir San Mir und das andere ist Mir San Mi Mi Mi.
Mir sein Mimimi kann man sich auch patentieren lassen, finde ich nicht schlecht.
Das neue Vizekusen. Also übrigens auch noch eine Info, auch Quelle Trust Me Bro aus dem Slack-Chat hier. Also ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber Carvajal ist wohl im Hinspiel gegen die Bayern gesperrt. Ja. Wichtig ist, glaube ich, noch, dass am, lass mich lügen, 30. April, ich glaube, du hast einen Termin, Andreas, April. Du weißt es.
Ja, jetzt ist der 30. April. Das ist unfassbar, ich muss den noch schieben. Wobei ich den heute erst zugesagt habe, natürlich nicht wissend, dass diese Termine schon feststehen. Ja. Aber ich muss dann morgen, glaube ich, gleich mir eine schöne Ausrede einfallen lassen. Ich glaube, die Beteiligten hören nicht zu. Hoffe ich.
Spontan Urlaub. Genau, am 30.04. das Hinspiel der Bayern, dann gegen Real Madrid, Heimspiel. Und dann das Auswärtsspiel am 8.05. im Bernabeu. Elisha, Heimvorteil gibt es diesmal nicht im Rückspiel. Was verändert das für die Bayern? Ist das ein Riesenfaktor für dich?
Also es ist ein Faktor mit Sicherheit. Das ist ja auch zum Teil statistisch so ein bisschen nachweisbar. Aber letztendlich muss man sich darüber keine Gedanken machen, weil das sind Nuancen, die können entscheidend sein, aber eigentlich muss die eigene Leistung der Mannschaft das Entscheidende sein. Und alles andere ist eh nicht beeinflussbar und dementsprechend wird es wirklich darauf ankommen, dass die Spieler, die vielleicht noch verletzt sind, vielleicht zum Teil wieder zurückkommen können, dass die Spieler, die jetzt in einem kleinen Formloch sind, sich nochmal ein bisschen vielleicht zusammenraffen können und dass man diese enorme Konzentration und dieses enorme, ja, zweite Gesicht, das in der Champions League jetzt bisher im Vergleich zur Bundesliga aufgetaucht ist, dass man das einfach halten kann und dass man ja da auch so ein bisschen vielleicht Tuchel nochmal die Chance gibt zu zeigen, dass er natürlich an sich kein schlechter Trainer ist und es natürlich auch gut machen kann, wenn eben auch dann die Umstände von Spielern und eben auch dann dem nötigen Matchglück, wie dann berühmte Ex-Trainer von Bayern gesagt haben, dann auch zusammenspielen.
Andreas, d'accord?
Absolut, ja, geht glaube ich viel um die Verletzten, die dann, ja, so lange ist es ja nicht mehr hin, es sind nur 13 Tage, aber vielleicht wird der ein oder andere noch fit, und dann alles oder nichts. Also es wäre ja wirklich verrückt, jetzt mit dem scheidenden Trainer ins Finale einzuziehen, um den Titel mitzuspielen, ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, Nagelsmann wird Europameister und Tuchel holt die Champions League. Aber
vielleicht bist du vom Seuchenvogel für den FC Bayern jetzt zum Seuchenvogel für Julian Nagelsmann geworden. Weil, also für Nagelsmann gäbe es ja nichts Schlimmeres, als einen amtierenden Champions League-Sieger zu übernehmen, oder?
Er kann bei Guardiola mal nachfragen, wie das so ist.
Wie das, ja. Na, schauen wir mal.
Aber tatsächlich, also ich weiß nicht, ob wir diese Thematik jetzt noch aufmachen wollen, aber es ist natürlich schon sehr spannend, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass Tuchel vielleicht im Halbfinale auch eine gute Partie mit dem FC Bayern macht und dann natürlich schon auch so ein bisschen die Frage nochmal stärker im Raum steht, ist es jetzt wirklich Hauptschuld vom Trainer, wie die Leistung in der Bundesliga war, oder muss man dann noch mehr, als vielleicht bisher auch analysiert wurde, nochmal drauf gucken, wo sind die größeren strukturellen Probleme in der Mannschaft und eben auch in der gesamten Organisationsstruktur vom FC Bayern München?
Ja, aufmachen würde ich das Thema jetzt nicht mehr im Detail, aber natürlich sind das Fragen, mit denen man sich dann auch beschäftigen muss zu gegebener Zeit. Ich meine, im Endeffekt muss man ja auch erstmal die Hürde Real Madrid nehmen. Ich glaube, das wird schwierig genug im Halbfinale. Aber nach diesen zwei Auftritten gegen den FC Arsenal kann man zumindest sagen, der FC Bayern hat nicht nur das Halbfinale erreicht, sondern hat sich selbst auch nochmal einen Push gegeben, was Moral, Selbstvertrauen und einfach auch, glaube ich, den Glauben so ein bisschen betrifft an diese Saison, das vielleicht doch noch vernünftig zu beenden. Und glaube, wir müssen an der Stelle auch nochmal herausheben, dass ein Champions League Halbfinale natürlich bereits ein Riesenerfolg für den FC Bayern München ist, gerade wenn man schaut, wie die letzten Jahre gelaufen sind in der Königsklasse. Und dass man dieses Jahr wirklich diesen Weg dann auch ins Halbfinale gegangen ist gegen sehr starkes FC Arsenal. Das sollte man trotz aller Probleme, die Arsenal in beiden Spielen gezeigt hat, sollte man das nicht unter den Tisch kehren, dass Arsenal aktuell zu den besten Teams in England zählt und dort wirklich auf Augenhöhe mit Liverpool und Manchester City spielt und dementsprechend mit allem drum und dran, was um den FC Bayern passiert ist, ist das, glaube ich, ein Riesenerfolg, dass sie jetzt in dieses Halbfinale eingezogen sind. Ich glaube, ab jetzt kann der FC Bayern in der Champions League nur noch enttäuschen, wenn er wirklich das Finale erreicht und das gegen den BVB verliert. Aber Da bin ich mal vorsichtig mit meinen Prognosen, sagen wir es mal so.
Nein.
Ich höre leichte Bauchschmerzen, Andreas.
Nein, nee, nee, das ist. Nein. Es ist zu spät für Bauchschmerzen.
Ja, und ich meine, Wembley ist auf jeden Fall ein gutes Pflaster. Insofern würde das mir, glaube ich, würde mir das weniger Sorgen machen als Santiago Bernabéu. Also wir werden sehen, was da in der spanischen Hauptstadt passieren wird. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt.
Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und werden dann auch zu gegebener Zeit natürlich auch wieder podcasten und unseren Blog befüllen. Wenn euch unser Content im Blog, im Social Media, hier im Podcast gefällt, wenn ihr unsere Arbeit wertschätzen wollt, dann tut das gerne, unterstützt uns. Ihr könnt das tun über PayPal, per Überweisung. Ihr könnt uns via Patreon unterstützen. Wie ihr genau zu den einzelnen Unterstützungsmethoden kommt, etc., was ihr tun könnt, um uns zu unterstützen, wenn ihr vielleicht keinen Euro über habt, was wir mit eurem Geld machen, wenn ihr uns unterstützt, und welche Ziele wir auch damit verfolgen, das erfahrt ihr alles auf mirsanroth.de/unterstützen. Schaut dort gern vorbei, überzeugt euch und unterstützt unsere Arbeit. Ich bedanke mich zu später Stunde. Es ist mittlerweile 0:03 Uhr. Der neue Tag ist angebrochen. Ich bedanke mich recht herzlich einerseits bei Elisha. Schön, dass du mit dabei warst.
Es war mir eine Freude und ich meine, bei so einem Ergebnis umso mehr.
Und ich bedanke mich beim nicht mehr solchen Vogel, Andreas.
Hervorragend.
Schön, wir freuen uns alle mit dir, glaube ich. Fast mehr als mit dem FC Bayern.
Oh mein Gott, wie schön. Ich werde rot. Mir sein Rot. Genau.
So, das ist ein schönes Schlusswort. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Servus.
Servus.
Mia San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.